Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 4. August.
Wir werden daher im nächsten Kabinett das größte Klimaschutzpaket beschließen, das es jemals in diesem Land gegeben hat. Dafür werden wir den Abstimmungsprozess zwischen den Ministerien verschlanken, weil wir keine Zeit mehr haben, immer dieses Hin- und Hergereiere zwischen Ministerien.
Annalena Baerbock will also keine Zeit verlieren. Und in zweierlei Hinsicht, beim Klimaschutz ist ja klar, aber eben auch nicht beim Bundestagswahlkampf. Die Grünen-Chefin und Kanzlerkandidatin geht also in die Offensive. Die Partei hat offenbar genug von den Stellungskriegen auf Nebenkriegsschauplätzen wie getunten Lebensläufen und Büchern aus dem Kopiershop. Jetzt endlich soll es um Inhalte gehen, und zwar bevor die Konkurrenz welche setzt. Agenda Setting, gut 7 Wochen vor der Wahl, und der große Hingucker ist ein neues Klimaschutzministerium, das die nächste Bundesregierung auf den Weg bringen soll. Eine Regierung mit grüner Beteiligung, wie sich natürlich von selbst versteht. Das Ministerium soll eine Taskforce, also eine super Sondereinsatztruppe bilden, die in den ersten 100 Tagen das Thema Klimaschutz nochmal präzise und gründlich ins Visier nehmen soll. Auch sonst hat es das geplante Ministerium in sich.
Und das heißt, dass die Federführung für diese Klimataskforce von einem Klimaschutzministerium übernommen wird. Und das Ministerium hat dann entsprechend auch ein Vetorecht gegenüber anderen Ressorts, wenn eben Gesetze nicht auf dem Weg zum 1,5-Grad-Pfad, und das heißt Paris-kompatibel sind.
Dieses Klimaschutzministerium mit dem Vetorecht eines grünen Ministers wird es, diese Prognose sei heute Morgen gewagt, niemals geben. Die Richtlinienkompetenz liegt in diesem Lande beim Bundeskanzler, und ein Bundeskanzler, der sich diese Richtlinienkompetenz nehmen lässt, hört auf, ein Bundeskanzler zu sein. Und das Budgetrecht, also das Recht, Ausgaben und Einnahmen aus der Steuerkasse zu beschließen, das Recht wiederum liegt beim Parlament seit Bismarcks Zeiten. So hat es denn gestern erstmal Puff gemacht. Das heißt nicht, dass da gestern von den Grünen nur heiße Luft verbreitet wurde. Das wäre übertrieben und das wäre auch ungerecht, das zu sagen. 12 Euro Mindestlohn, warum nicht? Ein CO2-Preis von 60 Euro pro Tonne, der dann durch ein Energiegeld pro Kopf und Jahr zurückgezahlt wird. Naja, das zumindest ist auf dem Papier ein sozialer Ausgleich. Solardächer bei Neubauten sollen Pflicht werden, Kohleausstieg bis 2030. Das ist das, was die grünen Wähler von ihrer Führung erwarten, auch erwarten dürfen. Wer anderes will, der wählt halt andere Parteien. Aber was ist mit den noch Unentschlossenen, mit denen, die auch die 4 Grundrechenarten beherrschen, will sagen, die ein bisschen stärker auch auf die ökonomischen Folgen des Ganzen achten? Denen kam gestern Co-Chef Robert Habeck vorauseilend entgegen. Die Partei träume nicht vom Wolkenkuckucksheim, gab er uns zu verstehen, sondern wolle den machbaren Wandel. Habe sich also auch über die Frage der Bezahlbarkeit dieser Klimapolitik Gedanken gemacht.
Wir wollen ein großes Klimaschutzinvestitionsprogramm auflegen. Ein Programm, das wir inzwischen durchgerechnet haben lassen von unabhängigen Instituten, das die Wachstumsrate in Deutschland deutlich erhöhen wird. Grüne Pressekonferenz, wir reden von Wachstum. Ja, in der Tat, klimaneutraler Wohlstand entsteht so. Und wir werden am Ende des Prozesses nicht mehr Schulden abzuzahlen haben, als wir sonst hätten, nur dass wir unser Land fit gemacht haben und klimaneutral gemacht haben.
Naja, wenn das so wäre, wäre es ja wunderbar. Aber die Probe aufs Exempel, die steht noch aus. Spätestens bei den Koalitionsverhandlungen im Herbst wird schon noch mal einer nachrechnen. Hofft man, Friedrich Merz zum Beispiel, spitzt schon den Bleistift. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Hildegard Müller ist Chefin des Verbandes der Automobilindustrie. Und mit ihr spreche ich über die Mobilitätswende und das, was uns zum Glück noch fehlt, der Ökostrom zum Beispiel.
Wir werden mehr Strom brauchen. Und das Zweite, die bisherigen Anstrengungen für Ökostrom sind nicht ausreichend. Ich bin auch der Auffassung, das werden wir national gar nicht alleine schaffen, sondern wir werden, Strompartnerschaften, Rohstoffpartnerschaften machen. Strom wird ein Rohstoff werden und da müssten wir uns weltweit drum bemühen.
Unsere New Yorker Börsenreporterin Sophie Schimanski analysiert, wie der neue Chef der amerikanischen Börsenaufsicht Gary Gensler über die Kryptowährungen denkt. Und mit unserer neuen Frankfurter Börsenreporterin, mit Annette Weißbach, schauen wir auf die Zukunft von Siemens Energy. Quartalszahlen kommen jetzt gleich. Und wir schauen auf das deutsche Sorgenkind, die Commerzbank. Außerdem, wir wundern uns über eine Gruppe von Amerikanern, die Queen Elizabeth II. Auf der Straße nicht erkannt haben. Und wir gratulieren dem vielleicht besten Redner der Welt zum 60. Geburtstag. Fakt ist, auch in Zukunft wollen die Menschen von A nach B kommen, und zwar egal, wie weit A von B entfernt ist. Und wenn es geht, bitte immer recht flott. Aber, und das ist der neue Zeitgeist und auch das neue Gebot, es sollten nicht mehr riesige Abgaswolken aus Ruß und CO2 uns entgegenkommen. Wir wollen fahren, aber wir wollen nicht husten. Die Umwelt darf an uns vorbeifliegen, aber sie darf nicht krepieren. Es braucht also eine Wende, eine Mobilitätswende. Hildegard Müller ist die ideale Gesprächspartnerin für dieses Thema. Sie war Chefin der Jungen Union, die erste Frau auf dieser Position, und hat von 2005 bis 2008 als Staatsministerin im Bundeskanzleramt der Angela Merkel gearbeitet. Sie kennt also die Wirkungsmechanismen der Politik von innen. Sie war im Vorstand des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft und später im Vorstand von RWE. Sie weiß also um die Limitierungen, aber eben auch um das Leistungsvermögen der deutschen Stromwirtschaft. Und jetzt, sie führt seit 2020, noch gar nicht lange her, den Verband der deutschen Automobilwirtschaft, in dem alle Hersteller und auch die Zulieferer um eine einheitliche Position zu diesen Zukunftsfragen ringen. Und ich habe mit Hildegard Müller über ihre Ansicht zum Thema Elektromobilität gesprochen, welche Rolle Wasserstoff für sie und für die Automobilbranche spielen könnte und wie wichtig der Verbrennungsmotor vielleicht auch in Zukunft noch sein wird. Einen schönen guten Morgen, Hildegard Müller.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Alle setzen jetzt auf die Elektrifizierung des Verkehrs. Daher meine Frage, haben wir eigentlich genug Strom für diese vielen Elektroautos dann?
Strom gibt es immer. Die Frage ist, ob wir Ökostrom genug haben. Und die lässt sich klar mit Nein beantworten. Schon heute, glaube ich, laufen die Bemühungen, alles elektrisch, alles auf grüne Erzeugung zu machen, nicht mehr einher mit den tatsächlichen Produktionszahlen. Und das wird sich weiter verschärfen, je mehr wir auch im Automobilsektor, im Wärmesektor und in anderen Sektoren, Industrie, auf das Thema Ökostrom umstellen müssen.
Und wenn ich nicht Ökostrom nehme, sondern den aus Braunkohle beispielsweise gewonnenen Strom, dann habe ich doch mit Zitronen gehandelt und dann ist das Elektroauto doch ein Fake.
Zumindest habe ich insgesamt mit meiner ökologischen Bilanz nicht das erreicht, was ich erreichen möchte. Das Elektroauto als solches ist kein Fake. Aber das Ziel ist ja ein dekarbonisierter Verkehr zum Beispiel oder eine dekarbonisierte Wärmeerzeugung. Und deshalb sind zwei Phänomene, glaube ich, wichtig. Und die müssten wir in Deutschland besser auch ins Auge blicken. Das eine ist, wir werden mehr Strom brauchen. Und das zweite, die bisherigen Anstrengungen für Ökostrom sind nicht ausreichend. Ich bin auch der Auffassung, das werden wir national gar nicht alleine schaffen, sondern wir werden Strompartnerschaften, Rohstoffpartnerschaften machen. Strom wird ein Rohstoff werden und da müssten wir uns weltweit darum bemühen, ausreichend auch Ökostrom für unsere ganzen klimapolitischen Ziele hier zu bekommen.
Wie viel fehlt? Kann man das über den Daumen peilen?
Das ist ganz schwer zu peilen, weil natürlich wir ganz verschiedene Sektoren haben und am Ende des Tages die Frage ist, was dekarbonisiert sich alles? Die gesamte Industrie mit Stahlproduktion und allem.
Das ist geplant von der CDU-CSU.
Nicht nur davon, wenn ich auch auf die Pläne schaue, 2050 will ja Europa klimaneutraler Kontinent werden, 2045 hat man jetzt in Deutschland besprochen. Das heißt, es gibt natürlich auch technologische Alternativen, man könnte in Wasserstoff und in andere Bereiche gehen, aber Europa setzt jetzt zumindest im Verkehr ja mit dem Thema Flottengesetzgebung, Flottengrenzwerte einen klaren Weg auch in Richtung Elektromobilität.
Das heißt, wir müssten, sagen manche Experten, doppelt so viel Strom produzieren oder haben zumindest, wenn diese Dekarbonisierung so fortschreitet, wie sie soll. als wir heute haben?
Je nach Sektor ja. Also wie gesagt, ob die Gesamtstrombilanz so viel stärker ansteigt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist deutlich, dass die Ökostromanteile und die Ökostromausbauziele bei weitem nicht ausreichen, um diesen Weg mitzugehen.
Ist denn dieses Ziel überhaupt realistisch? 2045, 5 Jahre vor Europa, machen wir es schon mal vor in Deutschland?
Naja, was mich ein bisschen irritiert, ist, wie einfach Jahreszahlen hin und her geschoben werden. 2050 ist schon anstrengend, dann sagt man von heute auf morgen 2045. Ich finde, eine richtige Folgenabschätzung hat es nicht gegeben. Und ich sage das, um es zu ermöglichen und nicht, um es zu verhindern. Denn wenn wir sagen, wir haben die engagiertesten Klimaziele in Deutschland oder in der EU, dann müssen wir natürlich gleichzeitig die engagiertesten Standortziele und anderes auch haben, um das zu ermöglichen. Und da nehme ich doch einen großen Unterschied zwar zwischen der Erwartung an die Wirtschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch durchaus mit der Performance des Staates an einigen Bereichen.
Die Autoindustrie ist mein Eindruck, ich weiß nicht, wie ihre ist, die schafft das, das Elektroauto zu entwickeln, dass es schick aussieht, dass es eine tolle Ökobilanz hat, wenn es richtig beladen wird, die Batterie. Aber wie sieht es mit dem Staat in der Tat aus, wenn ich dann an die Ladesäulen denke und das, was da entstehen müsste? Man sieht im Straßenbild fast nichts.
Also erst einmal glaube ich in der Tat, wir haben die Aufgabe angenommen. Wir werden bis 2025 rund 150 Milliarden Euro in moderne Antriebe, Elektromobilität, Digitalisierung investieren. Ich sage das jetzt hier nicht, um anzugeben oder sonst was, aber wir haben das Auto erfunden und unser Anspruch ist es auch wieder neu zu erfinden in die neue Generation hinein.
Wer ist wir, aber nicht der Verband?
Der Verband baut keine Autos, soweit sind wir noch nicht, aber die Mitgliedsunternehmen, die ich vertreten darf, die jeden Tag daran arbeiten, dass diese Transformation möglich wird. Und das mit ungeheuren Anstrengungen. Trotz Corona und trotz großer Herausforderungen, in denen viele stehen, ist hier ein nach wie vor beeindruckender Unternehmergeist, das muss ich schon sagen. Aber damit ist es nicht getan mit dem Autos produzieren, sondern Ladeinfrastruktur. Ökostrom hatten wir gerade schon drüber gesprochen. Ladeinfrastruktur sieht leider die Bilanz ebenso negativ aus. Wir müssten pro Woche rund 2000 Ladepunkte zubauen, um diesen Hochlauf der Elektromobilität der neuen Fahrzeuge auch wirklich so auszubauen, dass die Menschen überall laden können.
2000 Ladepunkte heißt 1000 Zapfsäulen.
1000 Ladesäulen. Eine Ladesäule kann halt verschiedene Ladepunkte haben, ne? Also 2000 Ladepunkte. Das heißt praktisch, aber zurzeit werden rund 300 zugebaut.
1000 wären nötig, 300 werden gebaut.
150 dann. Also
150 zu den 1000, ja.
Genau. 150 zu 1000 oder 300 zu 2000.
So, und das sagt uns was. Dass VW und andere sich anstrengen können, wie sie wollen. Die können sich einen Wolf produzieren mit Elektroautos. Ich kriege die Leute nicht ans Elektrofahren, weil ich gar nicht tanken kann.
Ja, das zeigt zumindest, dass die Verantwortung nicht alleine in der Autoindustrie liegt. Jetzt könnte man sagen, warum baut ihr denn die Infrastruktur nicht noch auf und alles? Das ist auch damit nicht getan. Ich muss natürlich all diese Ladepunkte an das Stromnetz anschließen. Hier kommt die Energiewirtschaft ins Spiel. Die Mineralölindustrie kommt ins Spiel. Wir haben Genehmigungsverfahren, wir haben Städte und Gemeinden, die sich kümmern müssen. Und wir müssen ja Ladepunkte, ich sag mal, in allen Bereichen des täglichen Lebens haben. Nicht nur auf der Autobahn, sondern zu Hause. Die meisten wollen zu Hause oder am Arbeitsplatz zum Beispiel laden. Oder wenn sie einkaufen sind. Und für all diese verschiedenen Ladewünsche brauchen wir Angebote. Die Umfragen zeigen, dass die Leute natürlich Klimaschutz sehr ernst nehmen, auch Elektromobilität im Grundsatz nicht so skeptisch gegenüberstehen. Aber sie haben große Sorge, dass sie diesen Ladevorgang nicht hinbekommen.
Naja, was heißt Sorge? Die ist ja berechtigt. Ich war neulich bei einem Vespa-Händler, wollte einen E-Roller kaufen, war im Verkaufsraum auch schon eigentlich fündig geworden. Da stupst der Mann mich beim Arm, nimmt mich mit in den Verbrenner-Verkaufsraum und sagt, tun Sie es nicht, wenn Sie nicht wollen, dass Ihre Tochter nachts durch Charlottenburg läuft, weil Sie keine Ladesäule vor Ihrer Haustür haben werden und ausbauen können Sie diese Batterie nicht und auch nicht zu Hause wie ein Handy aufladen. Das heißt, am Ende habe ich einen Verbrenner gekauft. Rational, was sagen Sie zu meinem Kaufverhalten?
Er zeigt sehr deutlich, wo die Menschen momentan Sorgen haben. Und wie gesagt, auch aktuell berechtigt. Und die Schere wird ja nicht kleiner, sie wird größer. Und deshalb bin ich ja so engagiert dabei, in jedem Interview auch wie heute wieder darauf hinzuweisen. Es ist nicht damit getan, dass wir die Autos bauen, müssen uns um den Ökostrom kümmern und wir müssen insbesondere die Ladeinfrastruktur haben. In Deutschland und in Europa sogar noch viel mehr. Und deshalb haben wir auch in Richtung der EU-Kommission jetzt mit den neuen Gesetzgebungspaketen gesagt, ihr müsst die Mitgliedstaaten auch nicht nur zu Flottenzielen für die Autohersteller bringen, sondern ihr müsst gleichzeitig auch dafür Sorge tragen, dass Infrastruktur entscheidend ausgebaut wird.
Und selbst das reicht ja noch nicht. Das Elektroauto steht jetzt vor der Tür, die Ladesäule ist in der Straße installiert und jetzt muss die Grundlast des Stromnetzes das ja auch noch tragen. Ich kriege eine Diskussion mit, wo die Stromkonzerne sagen, wir müssen, wenn die Grundlast nicht darstellbar ist, nachts zum Beispiel oder tagsüber in den Hauptproduktionszeiten des Ruhrgebietes zum Beispiel, müssten wir womöglich den Autobesitzern den Strom abschalten.
Die sogenannte Spitzenglättung hört sich viel schöner an als Abschalten. Da haben wir natürlich auch sehr engagiert aufgegriffen. Also niemand will das Stromnetz gefährden oder die Stabilität. Ein Strom-Blackout wäre in der Tat mit großen Sorgen. Aber es gibt ja zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ich schalte ab, und die andere ist, dass ich sage, wenn ein Problem ist, muss ich ausbauen. Das heißt, wir brauchen einen massiven Ausbau der Stromnetze.
Aber ist das ernst gemeint, dass der Strom womöglich abgeschaltet wird für die tankenden Fahrzeuge?
Er soll gedimmt werden. Das heißt, nicht mit voller Leistung zur Verfügung stehen. Und das hat dann in der Konsequenz zur Folge, dass der Ladevorgang nicht im vollen Umfang durchgeführt werden kann.
Dass ich zu Fuß nach München laufe.
Etwas Abschreckenderes kann man nicht machen. Und das ist ein Teil. Mir würde auch noch viel anderes einfallen, den Verbraucher vielleicht auch intelligent mit einzubinden. Nicht jeder muss ja in einer Stunde sein Auto aufladen. Wenn ich abends komme und am nächsten Morgen wieder fahre, könnte ich ja, ich komme abends nach Hause um 7 und fahre am nächsten Morgen wieder um 7 ins Büro, kann ich 12 Stunden das Auto auch als Speicher zur Verfügung stellen. Habe ich zu viel Strom, kann ich die Batterie vollladen. Habe ich wenig Strom, kann ich aus der Batterie herausnehmen. Technisch alles möglich, aber heute von der Politik, auch vom regulatorischen System nicht ausreichend
angereizt. Aber kriegen wir diese drei Dinge denn tatsächlich auch übereinander? Die ehrgeizigen Ziele der Automobilwirtschaft, diktiert, sage ich mal, ein Stück weit diktiert von der Politik. Dann die Ladezapfsäulen, die Beladung des Autos selber und das Stromnetz. Das sind ja drei ganz unterschiedliche Stränge ein und desselben Vorgangs des Fahrens, der Mobilität. Kriegen wir das derzeit hin, so wie wir geplant haben bislang in Deutschland?
Also wir wollen die Klimaneutralität schon auch aus eigener voller Überzeugung, das ist mir nochmal wichtig, und sind deshalb auch mit dabei. Aber zurzeit sind die Faktoren nicht ausreichend. Das ist klar zu bemängeln.
Aber wie klug ist dann eine VW-Strategie, die auf die volle Elektrifizierung einer ganzen Flotte setzt, des immerhin größten Automobilkonzerns Europa? Wenn ich die Studien richtig lese von Boston Consulting Group, von McKinsey, dann wird ein Gutteil der Welt, auch zu unserer Lebzeit jedenfalls, Frau Müller, noch mit Diesel fahren, mit Verbrennungsmotor fahren. Ich denke an Lateinamerika, weite Teile Asiens. Das sind viele Hotspots, da sind diese Bedingungen einfach gar nicht gegeben, dieser schnellen Transformation zumindest. Ist da die VW-Strategie richtig?
Nein, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen einer Unternehmensstrategie und der Gesamtstrategie, die man anpeilt. Und VW setzt sehr konsequent und nachdrücklich auf das Thema Elektro. Und da wird es auch einen weltweiten Markt für geben, der sich auch immer weiter ausbauen wird. Und andere Segmente werden dann vielleicht nicht bedient davon. Das ist dann eine unternehmerische Entscheidung. Etwas anderes ist...
Aber das ist doch hochriskant. Bisherige Kunden, tatsächlich im mittleren Westen der USA, die einen Verbrennungstruck-SUV wollen, nicht mehr zu beliefern.
Also erstmal glaube ich, dass der Weltmarkt ganz viele Elektrofahrzeuge aufnehmen kann, aufnehmen wird. Und wir drängen ja heute so darauf, diesen Ausbau von Ladeinfrastrukturen, von Ökostrom zu haben, weil wir auch das zu einem Erfolg weltweit auch machen wollen. Und wenn das in Deutschland, in Europa funktioniert, ohne dass wir auf Wachstum und Wohlstand verzichten müssen, werden andere Regionen natürlich auch umstellen. Also so, es wird natürlich auch einen Sogeffekt entfalten, wenn wir es gut machen. Wenn wir es nicht gut machen, dann in dem Maße nicht. Und Unternehmen entscheiden sich ja immer, bestimmte Segmente zu bedienen.
Aber ist Technologieoffenheit nicht tatsächlich das Gebot der Stunde?
Ich finde Technologieoffenheit deshalb als Rahmenbedingung richtig, damit sich dieser Wettbewerb der Ideen entfalten kann. Der Kunde soll ja am Ende des Tages auch entscheiden können. Aber Technologieoffenheit darf dann nicht so verstanden werden, dass der Staat seine Hausaufgaben nicht macht. Also dass man sagt, oh, ich baue jetzt mal die Ladeinfrastruktur noch nicht aus, ich weiß ja nicht, ob nicht vielleicht doch was anderes kommt. Das wäre dann falsch verstandene Technologieoffenheit. Also wir müssen schon dafür sorgen, dass so ein System dann in sich auch schlüssig und auch wettbewerbsfähig dann auch letztendlich ist.
Hat der Verbrenner noch eine Zukunft? Da sagen ja auch mir und Ihnen nämlich auch an Menschen, die vielleicht nicht so sehr sich im Fernsehstudio tummeln, weil das ein super unpopulär ist, das zu sagen. Aber viele sagen, der Verbrenner ist noch nicht zu Ende optimiert.
Zumindest ist der Verbrenner in Deutschland noch nah am Kundenwunsch und das bevorzugte Segment auch. Das hat aber, wie gesagt, natürlich auch damit zu tun, dass eine neue Technologie auch Vertrauen auch braucht und, wie gesagt, die Infrastruktur auch braucht, das Vertrauen braucht, dass ich mich jederzeit damit bewegen kann. Aber lassen wir mal die neuen Verbrenner außen vor. Wir haben weltweit 1,5 Milliarden Verbrennerfahrzeuge fahren. Selbst wenn wir jetzt 2030 Hochlauf haben etc., haben wir immer noch ein gigantisches Volumen von Verbrennungsmotoren weltweit. Wenn wir wirklich Klimaneutralität im Verkehr erreichen wollen, müssen wir auch noch anders denken. Deshalb setzen wir uns ja so engagiert für E-Fuels und anderes auch ein, synthetische Kraftstoffe, die auch im Verbrenner sozusagen eine bessere Ökobilanz machen. Nicht, weil, wie gesagt, dieser Weg zur Elektromobilität nicht nachvollzogen wird, sondern den Bestand darf man nicht aus dem Blick verlieren. Und viele Menschen können sich nicht jedes Jahr ein neues Auto kaufen oder auch nicht in 5 Jahren ein neues Auto kaufen.
Und selbst wenn sie es könnten, werden sie es nicht tun.
Das ist dann nochmal was anderes, aber erstmal sag ich mal, ich möchte jetzt auch keinem ja verbieten, sein Auto zu fahren, der es braucht, um zur Arbeit zu kommen oder weil kein ÖPNV-Angebot bei ihm irgendwie vor Ort ist, dem will ich ja nicht verbieten, dass er sein Auto fahren kann, denn Mobilität ist Teilhabe, ist eines der entscheidendsten Güter, haben wir auch gerade jetzt in Corona-Zeiten wieder ja auch gemerkt, wie wichtig auch Mobilität und ein Sicherheitsgefühl für die Menschen auch ist.
Wasserstoff ist für viele tatsächlich auch in den letzten Monaten richtig nach vorn gekommen auf der Agenda für den Bundeswirtschaftsminister, für viele Initiativen, auch an der Börse sind die Wasserstoffaktien auf einmal beliebt. Was halten Sie persönlich von der Brennstoffzelle und dem Betanken ja letztlich des Autos mit diesem Stoff, der keine CO2-Emissionen hat?
Also ich sehe die Brennstoffzelle auf absehbare Zeit erstmal tendenziell im Nutzfahrzeugbereich, im Schwerlastverkehr und anderen Bereichen. Und ich sehe es vor allem im Mobilitätsbereich, natürlich in Schiffsantrieben, im Luftverkehr und in anderen Bereichen vielleicht noch als Möglichkeit. Verkehre sind ja sehr unterschiedlich und da sind sicherlich größere Potenziale als im Privat-Pkw, wo, wie gesagt, die Elektroautos inzwischen eine sehr gute Bilanz auch haben.
Aber das Wasserstoffauto ist ja auch ein Elektroauto.
Ist auch ein Elektroauto, aber ich sage jetzt nur mal von der Frage der Volumina, die bewegt werden müssen, ist es im Schwerlastverkehr mit der Brennstoffzelle sicherlich mit höheren Wirkungsgraden. Aber auch das ist eine
unternehmerische... Aber was spricht gegen den Wasserstoff eigentlich? Der ist unfassbar schnell beladen, er reicht so lange, praktisch kommt nur Wasser hinten raus.
Einige sagen, der Wasserstoff ist der Champagner der Energiewende. Ich sage immer, es ist eigentlich das neue Grundnahrungsmittel. Ich denke jetzt mal über den Automobilsektor hinaus. Wir haben ja Klimaziele für die gesamte Industrie, für unser gesamtes Land, für Gesamteuropa. Und da wird Wasserstoff zum Beispiel für die Stahlproduktion, für die Grundstoffindustrie, wie gesagt, für Schiffverkehre, für anderes, die werden auch Wasserstoff brauchen und haben vielleicht nicht so die Möglichkeit, über andere Elektroalternativen zu gehen. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, ich müsste in Europa ganz groß dafür Sorge tragen, dass wir extrem viel an der Wasserstoffproduktion machen, um wirklich auch weiter noch Intelligenz in das System zu bringen, besser zu werden dort auch. Aber B natürlich auch, wir werden unfassbare Mengen an Wasserstoff gebrauchen. Und da ist Politik mir auch noch zu zögerlich. Und das wird auch nicht in Europa alleine gehen. Das wird auch nicht vom ersten Tag an nur grüner Wasserstoff sein. Ich glaube, wir brauchen auch blauen Wasserstoff aus Gas und anderen Bereichen. Also und hier wird mir, glaube ich, die Gesamttransformationsaufgabe unterschätzt. Und deshalb kann ich nur sagen, nicht nur die Unternehmen müssen ihre Hausaufgaben machen, sondern wir müssen auch von staatlicher Seite wesentlich mehr aktives Bemühen an vielen Punkten haben.
Wir schaffen das alles ohne Wohlstandsverluste? Für die Menschen?
Nur wenn wir uns mehr anstrengen und wenn wir sie nicht billigend in Kauf nehmen. Sie billigend in Kauf zu nehmen, ist übrigens eine sehr unsoziale Politik. Die Grenzen des Wachstums, diese Diskussion halte ich für verfehlt. Wir werden nur die Menschen in Europa begeistern und auch weltweit, gerade in Ländern, die noch Transformationsentwicklungen haben. Die werden wir nur mitnehmen, wenn die sehen, auf Wohlstand wird man nicht verzichten müssen.
Aber kennen die Leute da schon die Wahrheit tatsächlich zu der Gegenfinanzierung dieser Klimawende?
Nein, ich glaube, dass die Komplexität dieser Aufgabe und die Notwendigkeit des Ineinandergreifens nicht gesehen wird. Viel zu viele in Politik, in Gesellschaft auch denken immer eindimensional auf ihre einzelne Aufgabe. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn das besser ineinandergreift, als es heute tut. Und wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass es eine der komplexesten Veränderungen ist, die wir uns vorgenommen haben. Deshalb bin ich immer so ein bisschen, wenn mit Jahreszahlen herumjongliert wird, einfach 5 Jahre schneller irgendetwas, das ist meistens ohne eine Folgenabschätzung. Die brauche ich, um konsequent dagegen zu arbeiten, nicht um es dann nicht zu tun. Sondern es wird scheitern, wenn wir nicht ernst nehmen, wie komplex diese Aufgabe ist.
Vielen Dank, Hildegard Müller.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Da ist und bleibt eine der ganz großen Fragen. Was bitteschön ist von Bitcoin, Dogecoin und Litecoin, den ganzen anderen Kryptowährungen zu halten? Dazu hat sich jetzt der neue Chef der Börsenaufsicht in den USA geäußert, Gary Gensler sein Name. Und wenn von so hoher offizieller Stelle eine Meinungsäußerung zu diesem Thema kommt, da wollen wir natürlich mehr wissen. Und damit nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Hi, einen schönen guten Morgen aus New York.
Sophie, verrat uns, was sagt Gensler über diese Kryptowährungen?
Ja, zunächst mal, er ist sehr interessiert an dem Thema, unterrichtet selbst ja einen Kurs am MIT, der heißt Blockchain und Money. Aber er hat auch immer gesagt, das ist jetzt kein Sympathiebekenntnis, das ist ein reines Interesse. Und deswegen hat es mich nicht überrascht, dass er gestern gesagt hat, dass er die Kryptowährungsmärkte eigentlich im größtmöglichen Umfang regulieren will. Er sagte, er glaube, dass die Handelsplattformen zum Beispiel für Krypto den Wertpapiergesetzen und möglicherweise auch den Rohstoff- und Bankgesetzen unterliegen könnten in Zukunft. Denn es gäbe aktuell nicht genug Schutz für Anleger, es sei eher wie der Wilde Westen.
Right now, though, in this digital scarce speculative asset, Bitcoin and others, we just don't have enough investor protection. And frankly, at this time, it's more like the Wild West.
Vielen Dank, Sophie. Und damit gehen wir von der Wall Street an die Börse in Frankfurt. Ich begrüße dort die Börsenreporterin Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Siemens Energy wird ja heute seine Quartalszahlen vorlegen. Da ist man sehr gespannt nach dem Kursrutsch, den es in diesem Monat gegeben hat, ob es jetzt zu einer Erholung aufgrund der neuen Zahlen kommen kann. Rechnest du damit?
Das ist schwer zu sagen. Alles hängt davon ab, ob Christian Bruch, das ist der Vorstandsvorsitzende von Siemens Energy, die Windkraftbeteiligung namens Gamesa restrukturieren kann. Denn die war der Grund für den Kursrutsch.
Die Commerzbank wird ebenfalls Zahlen vorlegen. Die hat seit ihren guten alten Zeiten, die noch so lang gar nicht her sind, 98% ihres Wertes verloren. Muss der Anleger mit diesem Wertverlust jetzt irgendwie klarkommen?
Wahrscheinlich muss der Anleger mit diesem Wertverlust irgendwie klarkommen. Die Aktie, die bewegt sich wirklich nicht vom Fleck. Zum Beispiel die Deutsche Bank ist seit Jahresanfang von fast 17% gestiegen, die Commerzbank gerade mal 3%. Man glaubt einfach nicht mehr daran, dass die Commerzbank wirklich Geschäft generieren kann.
Aber ich warte darauf, dass die Commerzbank endlich von irgendwem in Europa geschluckt wird. Wann ist das denn soweit?
Das wird wahrscheinlich erst soweit sein, wenn sie wirklich die Kosten nachhaltig gesenkt hat. 2024 ist ja der Plan, ein richtig schlankes Institut auf den Beinen zu haben und eine Eigenkapitalrendite solide bei 7%. Und da zweifeln wirklich viele, dass das überhaupt möglich ist.
Noch ein schneller Blick zurück, Annette. BMW hat gestern die Zahlen vorgelegt, die Autofirma aus München. Wie kam es zu diesem Kursverfall eigentlich? Waren die Zahlen wirklich so mies oder hat die Börse übertrieben?
Die Zahlen waren grandios gut sogar, aber der Ausblick war nicht so besonders gut. Und zwar hat der Vorstandsvorsitzende davon gewarnt, dass das zweite Halbjahr deutlich volatiler werden wird und vor allem auch die Halbleiterknappheit im Konzern wirklich zu schaffen machen wird.
Dann bleiben wir gespannt, ob insgesamt die Industrie ihre Zulieferprobleme wird lösen können im nächsten Quartal. Denn sonst sehen wir ja Quartalszahlen im Oktober, die sich gewaschen haben.
Ja, das ist wohl wahrscheinlich wahr. Verschiedene Autokonzerne gehen anders damit um. Man hat das Gefühl, dass Daimler und Volkswagen deutlich optimistischer in die Zukunft schauen als BMW. Ob das einfach eine Strategie ist oder nicht, das werden wir wohl dann wirklich im Oktober erst sehen.
Vielen Dank, Annette, für diese Einschätzung. Und ich würde sagen, wir sprechen uns morgen früh wieder.
Genau, Gabor, da freue ich mich drauf. Bis morgen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass man die englische Queen auf der Straße nicht erkennt, wenn man ihr leibhaftig begegnet. So geschehen erst kürzlich in Schottland. Queen Elizabeth II. Ging in der Nähe ihrer Sommerresidenz Schloss Balmoral spazieren, als sie auf eine amerikanische Touristengruppe stieß. Man kam locker ins Gespräch und schnell war klar, dass der Besuch aus Amerika nicht wirklich wusste, wer da vor ihm stand. Die Gruppe erkundigte sich artig bei der älteren Dame, ob sie denn in der Nähe wohne. Die Queen stapelte tief und sagte, ja, sie würde in der Nähe ein Häuschen besitzen. Ob sie denn auch schon mal die britische Queen getroffen habe, die würde ja schließlich hier im Sommer zuweilen leben, plauderten die Amerikaner drauf los. Daraufhin verneinte die Königin, deutete aber auf den sie begleitenden Polizisten und sagte, der freundliche Sergeant habe schon mal das Vergnügen gehabt. Angeblich, so berichtet die altehrwürdige Times, hätte die Queen sichtlich Spaß an dieser Konversation inkognito gehabt. Und sie hat es ja einfach. Wenn sie das nächste Mal auf der Straße erkannt werden möchte, dann zieht sie einfach ihr Krönchen auf.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass einer der besten Redner der Welt heute schon 60 Jahre alt wird. Barack Hussein Obama. 2004 nutzte er seine große Chance, als noch relativ unbekannter, aber doch schon aufstrebender Politiker aus Illinois, durfte er auf der Democratic Convention in Boston sprechen, auf der John Kerry damals zum Präsidentschaftskandidaten der Demokraten gekürt wurde. Obama erreichte den vollbesetzten Saal zuerst mit seiner eigenen Familiengeschichte.
My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. He grew up herding goats, went to school in a tin roof shack. His father, my grandfather, was a cook, a domestic servant to the British. But my grandfather had larger dreams for his son. Through hard work and perseverance, my father got a scholarship to study in a magical place, America.
Danach entfachte er ein wahres rhetorisches Feuer im Saal, als er an die Einheit der Vereinigten Staaten von Amerika erinnerte.
I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America. We are one people, all of us pledging allegiance to the stars and stripes. All of us defending the United States of America.
Mit dieser Rede setzte er eine, seine Marke und stellte unmissverständlich den Fuß in die Tür für die nächste Präsidentschaftsrunde. Und 3 Jahre später, siehe da, wirft er doch tatsächlich den Hut in den Ring.
I know that I haven't spent a lot of time learning the ways of Washington. But I've been there long enough to know that the ways of Washington must change.
Der Rest ist Weltgeschichte. Mal schauen, wer heute zu seinem 60. Geburtstag dann zum Mikrofon greift, um ihm ein Ständchen zu bringen. Aber vielleicht singt er ja auch wieder selbst. Er weiß schließlich, wie das geht.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a horse open sleigh.
Halt, halt, das ist dann doch vielleicht ein wenig der Jahreszeit entsprungen. Ich hatte mehr an die sanfteren Obama-Töne gedacht.
So in love.
Leider hat er vor 9 Jahren bei einem Auftritt im New Yorker Apollo Theater den Hit von Al Green, Let's Stay Together, nicht weitergesungen. Aber dafür gibt's ja das Original. Ich will sagen, herzlichen Glückwunsch, Barack Obama, Al Green. Bitte übernehmen Sie. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.